Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Übersetzerinnen und Übersetzer arbeiten ja eher im Hintergrund. Meist erfährt man über sie wenig mehr als ihre Namen. Der Preis der Leipziger Buchmesse aber würdigt die besondere und besonders schwierige Arbeit der Übertragung von einer Sprache in eine andere, in dem Fall ins Deutsche. Denn er wird nicht nur in den Kategorien Belletristik und Sachbuch, sondern eben auch für die beste Übersetzung vergeben. Die 5 in diesem Jahr dafür nominierten Bücher sowie die 5 Übersetzerinnen und den einen Übersetzer wollen wir Ihnen heute Abend hier im Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee vorstellen. Es ist ein wunderbarer Sonnenuntergang heute, das ist richtig ein Geschenk nach diesen vielen grauen Tagen. Ja, es sind 6 Übersetzerinnen, ein Übersetzer, weil in einem Fall ein Übersetzer-Duo am Werk war. Und wir, das sind mein Kollege Jörg Plath und ich bin Dorothea Westphal. Ganz herzlich willkommen.
Was uns bei den 5 Büchern auffiel, war, dass die Titel drohten, übersehen zu werden. Das haben sie nicht verdient. Sie haben einige Aufmerksamkeit, aber nicht so viel erhalten, wie die Jury meinte, sie sollten sie erhalten. Und sie sind mit einer Ausnahme von kleinen oder mittleren Verlagen verlegt worden.
Übertragen worden sind die 5 Bücher, bis auf eine Ausnahme von bislang nicht so bekannten Übersetzerinnen. Und was uns noch auffiel, das Übersetzen scheint zumindest nach dieser Auswahl vor allem Frauensache zu sein. Auch die Autorinnen der ausgewählten Bücher sind mit 3-2 in der Überzahl.
Und mit einer der Ausnahmen fangen wir auch gleich an. Dorothea Westphal spricht mit Brigitte Oleschinski und Osman Yusufi. Herzlich willkommen.
Ja, eine Ausnahme ist diese Nominierung schon deshalb, weil das Buch Grabtuch aus Schmetterlingen von Lina Atfar eben ein Lyrikband ist. Und Lyrik wird für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nicht so häufig nominiert. Und es ist auch noch eine Ausnahme, weil es das erste Buch ist, das für diesen Preis nominiert ist und aus der arabischen Sprache übersetzt worden ist. Brigitte Oleschinski ist Essayistin und preisgekrönte Lyrikerin. Osman Yusufi stammt aus Aleppo und er hat für das Projekt Weiterschreiben erste arabische Texte ins Deutsche übersetzt. Und er ist übrigens gerade, ich darf das verraten, Vater geworden. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Gerne.
Die beiden haben die Gedichte der syrischen Autorin Lina Atfar gemeinsam ins Deutsche übertragen. Und bevor wir uns erzählen lassen, wie das ging, ein paar Worte zu Lina Atfar. Sie kam aus Syrien 2014 über den Libanon nach Deutschland, wo sie seitdem lebt. Grabtuch aus Schmetterlingen ist der 2. Lyrikband, der auf Deutsch erschienen ist, nach dem Buch von der fehlenden Ankunft. Sie hat übrigens eine ganz wunderbare Art und Weise, ihre Lyrik vorzutragen. Das beschreibt Jan Wagner in seinem Vorwort zu dem neuen Gedichtband. Er hat die Autorin 2017 bei einer Lyrikzusammenkunft im Künstlerhaus Edenkoben getroffen. Und er ist übrigens der erste und bislang einzige Lyriker, der 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik bekam. Frau Oleschinski, Sie haben in Ihrer Vorbemerkung zu dem Buch geschrieben, von einem Klangwunder, wenn man Lina Atfar zuhört, auch wenn man die arabische Sprache gar nicht versteht. Was macht das aus?
Es ist natürlich einfach Lina Atfar, die im Grunde genommen so eine Naturgewalt ist, was Poesie angeht. Und die Poesie in ihrer arabischen Gestalt ist ja, wie Osman Yusufi mir mehr als einmal erklärt hat, ist eine Poesie der Gefühle, der Emotionen. Und diese Emotion, die natürlich durch sehr starke und sehr interessante Formen gefiltert wird, diese Emotion verkörpert Lina Atfar in ihrer Stimme in einer Art und Weise, wie wir das hier in unseren eher spröden Performanceformen selten finden.
Auf YouTube kann man das auch erleben, das habe ich mir angeschaut und muss also bestätigen, was Sie sagen. Es ist wirklich ganz, ganz besonders. Frau Oleschinski hat aus vielen verschiedenen Sprachen übersetzt, die sie natürlich nicht alle selber spricht, Arabisch schon gar nicht. Und dafür braucht sie eine Unterstützung. die Interlinear-Version oder Übersetzung durch jemand anderen, der eben diese Sprache spricht. Und das war in diesem Fall Osman Yusufi. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie ging das?
Wörtlich so dürfte das nicht sein. Aber auch musste ich immer so diese Neigung zu Nachdichtung immer bremsen, so immer kontrollieren. Ich durfte auch nicht. Was ich gemacht habe, vielleicht hat nicht viel mit Übersetzungskunst zu tun. Ich musste nur übertragen, was Lina sagen wollte. Und natürlich muss ich darauf achten, wenn etwas besonders mit der arabischen Sprache zu tun hat oder mit der arabischen Geschichte besonders mit Arabisch verbunden ist, muss ich das so anders formulieren oder vielleicht mit einem Kommentar.
Frau Oleschinski, wie frei durften Sie sein bei Ihrer Nachdichtung?
Das Besondere beim Übertragen aus dem Arabischen ist für mich, die Sprachbilder werden sehr ausgeführt, sagen wir es so. Das bedeutet, viel geht in die Melodie, zum Beispiel eine Menge an Wiederholungen, in denen ein Wort neu und wieder aufgenommen wird. Das klingt im Arabischen ganz wunderbar. Wenn wir das im Deutschen so lesen müssten, von dieser Art von Lyrikverständnis haben wir uns weit entfernt.
Also was mir aufgefallen ist bei den Gedichten von Lina Atwar, bei der Wortwahl, es kommen also Worte vor, die man vielleicht in deutschen Gedichten nicht so häufig finden würde. Worte wie Engel, Seele, Herz. Es ist eine sehr bildhafte Sprache. Es werden starke Gefühle auch zum Ausdruck gebracht, starke Bilder. Ist das, Herr Yusufi, etwas Typisches für zeitgenössische arabische Lyrik?
Ja, vielleicht. Wenn man so zwei Gedichte vergleicht, auf Deutsch und auf Arabisch von heutzutage, man kann diesen Unterschied sehen. Mhm. Also das Geschmack ist anders. Wenn man solche Wörter nutzt auf Deutsch, so ist nicht so gern. Manchmal gibt es solche Kommentare, das ist so süß oder das ist so viel oder das muss anders formuliert werden. Das ist einfach die Funktion von Übersetzung.
Ich wollte Sie fragen zu diesem Titel, ja. Grabtuch aus Schmetterlingen. Im Arabischen hieß der auch genau so oder hieß der anders?
Der Titel selber ist ein sehr gutes Beispiel, wie wir zusammengearbeitet haben. Der Titel auf Arabisch wörtlich ist Grabtuch aus Schmetterlingenflügeln. So, es gibt ein Wort mehr. Aber es gab natürlich ein Gespräch und Brigitte hat so das erklärt, so auf Deutsch, wenn man Schmetterling erwähnt, es ist einfach Flügeln. Warum muss ich das nochmal sagen? Aber auf Arabisch geht das nicht.
Bei Schmetterling dachte ich auch so an Metamorphose. Ist das vielleicht auch ein Motiv, das sich durch die Gedichte zieht? Also man kann es im Grunde schwer kurz erklären. Es geht natürlich um Themen wie Krieg, Flucht, Vertreibung. Die Grauen von Massakern werden auch teilweise sehr direkt und hart geschildert. Das verwundert ja auch nicht, wenn jemand das Heimatland verlassen musste, um sich eben vor Verfolgung zu schützen. Dann gibt es auch wieder sehr private Themen von Liebe, Verlust, wie das lyrische Ich einen Liebhaber zusammenstaucht. Das hat auch wieder sehr viel Humor. Aber gibt es bei all diesen Themen etwas wie einen roten Faden, würden Sie sagen, der sich durch die Gedichte zieht?
Nur weil Sie alle diese Themen erwähnt haben, wenn man den Inhalt von diesem Buch mit dem ersten Buch vergleicht, es ist so deutlich, wie die tägliche Erfahrung in Deutschland das Schreiben von Lina beeinflusst hat.
War eigentlich die Autorin mit einbezogen?
Ja, selbstverständlich. Zum einen gibt es eine sehr enge Beziehung zwischen Osman Yusufi und Lina Atfar, die jetzt gerade zusammen Eltern geworden sind.
Ja.
Ganz.
Ja. Wir hatten also diesen Vorteil, dass Lina anwesend war während der Übersetzung. Und wenn ich das gesehen habe, das sieht aus nicht wie ein Treffen zwischen Übersetzerin und Dichterin. Das war manchmal wie eine Therapiesitzung. Weil Lina während der Arbeit an der Übersetzung musste manchmal nicht nur über das Gedicht sprechen. Sie hat über Erinnerungen, Kindheit, die Gründe vor dem Gedicht, warum und wie und wann wurde das Gedicht geschrieben. Das war sehr besonders und hat, ich denke, viel gegeben zu dem ganzen Prozess.
Ich hatte Sie gebeten, ein Gedicht auszuwählen und es hier vorzulesen, Frau Oleschinski. Und das ist ein Gedicht, in das tatsächlich diese Erfahrung des Exils mit eingegangen ist. Das Gedicht heißt Letztes Lied des Kanarienvogels. Und es ist dem Ruhrpott gewidmet.
Es hat nämlich eine Überzeile, die lautet: Für den Ruhrpott auf der Flucht vor seinen Zechen. Die Erde ist eine Riesenschlange, die Häuser darauf wie gleitende Sommersprossen. Die Erde häutet sich und macht sich davon, bevor wir uns verabschieden können, bevor wir die Kreisläufe verstehen, bevor uns der tote Baum vergibt, im Garten zu seinem Gedenken. Die Häuser treiben auf dem Wasser. Unheilbar sind die Narben der Erde von unserem schweren Gerät, das sich tiefer und tiefer in den Untergang gräbt. Kein blauer Himmel hilft im Spiegel der rußigen Scheiben. Keine Erdwärme reicht aus, ein paar Stockrosen zu retten. Die Häuser können nicht fliegen, können nicht standhalten, ob aus Karton, ob aus Beton. Aus den kalten Schächten kocht eine alte Glut zu uns empor, mit der wir gern Frieden schlössen. Die Flammen löschten, die Kohle zurück in die Tiefe stopften. Wir geben nicht auf. Die Zeche wird zum Museum, der Förderturm zum Wahrzeichen. Doch die Häuser verschwinden in den Schlagflüssen der aufgewühlten Erde. Unwiderruflich. Auch wenn wir das Andenken an diese Erde, an Kohle, an Staub, an die Menschen hier bewahren wollen. Was können die Kinder dafür, die Zeche noch nicht mal schreiben können? Was die Höhlentouristen auf ihren Reisen ins Innere der Erde? Was die Erben der vom Abgrund verschluckten Häuser? Wir fallen in Zeitlupe, fallen vorbei an den stillgelegten Gruben, an einer letzten Handvoll Erde. Heute entschuldigen wir uns für die auf Raubbau gegründeten Städte, erzählen davon im Zechenmuseum, als wäre alles längst überstanden, bis wir das Knirschen hören, uns taubstellen, nicht hören wollen, wie der Kanarienvogel nicht mehr singt, nicht spüren wollen, wie aus einem fernen Schacht die Druckwelle steigt und nun die sicheren Städte erreicht. Das wünschte ich mir jetzt, dass wir es mit Linas Stimme hören könnten.
Vielen Dank, Frau Odeschinski. Letztes Lied des Kanarienvogels. Brigitte Olechinski und Osman Yusufi sind für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert für ihre Übertragung und Nachdichtung des Lyrikbandes Grabtuch aus Schmetterlingen von Lina Atfa. Und das Buch ist im Pendragon Verlag erschienen. Und unser nächster Gast ist Nicole Nau mit ihrer Übersetzung eines Familienromans aus dem Lettischen. Und Jörg Plath stellt sie und das Buch vor.
Nicole Nau, Sie brauchten keinen Interlinearübersetzer, denn Sie sprechen Lettisch und nicht nur das, Sie sprechen auch noch Polnisch, Sie sind in Poznan, in Posen Professorin für Philologie. Sie haben dort den Studiengang aufgebaut für Lettisch. Da wurde wohl nichts draus, weil die Studenten dann ausgeblieben sind. Das Interesse ist nicht so groß. Und jetzt ist offenbar die Übersetzungsarbeit aus dem Lettischen für Sie auch wieder ein Privatvergnügen geworden, neben der akademischen Lehre. Woher kommt die Begeisterung für das Lettische, die Sie offenbar haben und die Sie auch eine Website machen lässt, die sehr lesenswert ist, lettlandlesen.com?
Ja, das ist schwer zu sagen, woher kommt die Begeisterung. Es ist schon so ein bisschen wie Verlieben. Warum verliebt man sich in einen Menschen? Warum verliebt man sich in eine Sprache, in ein Land, in eine Kultur? Ich habe mich während des Studiums für Sprachen, die rund um die Ostsee gesprochen werden, interessiert und habe eben auch Finnisch gelernt und habe Russisch gelernt, alles schon wieder vergessen. Dann kam ich aber irgendwann zum Lettischen und da bin ich irgendwie dran geblieben. Und nachdem ich 1994 das erste Mal in Lettland war, da war es einfach diese Faszination mit dieser Sprache, die ja auch nicht so bekannt ist gerade und auch in der Sprachwissenschaft eben noch wenig erforscht. Deswegen habe ich mich damals darauf spezialisiert. Und
dann haben Sie eine erste Literaturübersetzung vorgelegt von Mara Salite im Klack Verlag. 2019 war das erst. Und jetzt also Zygmunt Skujinc und sind gleich nominiert für einen der angesehensten Preise für Übersetzungen. Das nenne ich mal einen guten Start, glaube ich.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Aber ich sehe das als Anerkennung für dieses Buch vor allem jetzt. Denn ist ja auch klar, die übersetzerische Leistung lässt sich ja sehr schwer vergleichen. Also wie kann man diese wunderbaren Lyrikübersetzungen mit unseren wunderbaren Romanübersetzungen vergleichen oder den Roman aus dem Spanischen, Französischen und Lettischen? Das sind alles gute Bücher, alles gute Übersetzungen. Ich möchte nicht die Jury sein, die sagt, welche die beste ist. Und ja,
insofern. Ja, wir möchten auch nicht wissen, welche Kämpfe da ausgefochten werden in der Jury. Das Bett mit dem goldenen Bein heißt der Roman. Ist ein sehr schöner Umschlag geworden, auch ein sehr schöner Schuber drumherum. Ist eine Legende, und zwar aus Sowjetzeiten, aus der lettischen Sowjetrepublik. Hat aber mit dem Sozrealismus nichts zu tun, finde ich. Aber Sie haben auch den Vergleich, der nahe liegt, weil es eine Familiengeschichte ist, mit Buddenbrooks von Thomas Mann oder auch mit 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez widersprochen. Dabei gibt es durchaus magische Momente in dem Buch. Es gibt übergroße, titanische Brüder am Anfang dieser Familiengeschichte. Das beginnt sogar in mythischer Zeit. Und dann geht es weiter im 19. Jahrhundert. Und dann werden 100 Jahre lettischer Geschichte erzählt. Mit einigen weißen Flecken auch, muss man sagen, was das Schicksal der Intelligenz angeht unter der erst sowjetischen, dann deutschen, dann wieder sowjetischen Okkupation des Landes. Wie kamen Sie zum Buch und zum Übersetzungsauftrag von Mare?
Ja, das war sehr schön. Das Buch kam zu mir. Also Mare hat mich angesprochen, weil sie auf das Buch aufmerksam gemacht worden sind. Die wollten gerne mal was dem Lettischen bringen. Und nun sollte es natürlich im Mare Verlag mit dem Meer zu tun haben. Und da gibt es nicht sehr viel lettische Literatur. Und hat auch dieses eigentlich nur so im ersten Drittel viel mit Meer zu tun. Nachher ist es mehr auf dem Festland. Aber immerhin. Und deswegen war da vom Verlagsseite her schon das Interesse. Und sie haben mich dann gebeten, ob ich dazu ein Gutachten machen könnte und eben so meine Einstellung, ob das Buch wohl wert ist oder ob es wohl auch gut für den deutschsprachigen Markt geeignet ist. Und ich habe es dann erst gelesen, ich hatte es vorher noch nicht gelesen und war wirklich sehr angetan davon und habe es also empfohlen und deswegen ist es zum Glück da geworden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Mare Verlag das gemacht hat, weil es also wirklich auch optisch ein sehr schönes Buch geworden ist und überhaupt toll betreut.
Sie haben eine Passage ausgewählt, in der sich, glaube ich, auch die Faszination zeigt, die man sofort empfindet, wenn man es liest.
Einer von Ancis Veagals Ur-Urenkeln ist Liebes Veagals, der Vater von Noas, August und Antoms. In der Gegend von Sunte ist er zunächst bei Baron von Fersen als Sachverständiger für Holzsortierung angestellt, macht sich aber bald selbstständig als Lieferant für Masten an die Kronstädter Werft. Erhaltenen Aufzeichnungen zufolge hatte er eine geradezu mystische Begabung für seine Tätigkeit. Einmal zum Beispiel habe er sich bei einer Wette mit zwei holländischen und zwei deutschen Meistern die Augen verbinden lassen und rein durch Tasten die Fichtenstämme ausgewählt, die sich nach Überprüfung tatsächlich als die stärksten erwiesen. Dafür habe der Konteradmiral ihm eine Mütze geschenkt, die er nur vor Gott, dem Kaiser und dem Admiral abnehmen müsse. Liebes blieb ziemlich lange Junggeselle, dann fand er in Riga seine Braut Trine, Tochter eines reichen Schiffers und Lachsfischers. Es gab Streitigkeiten um die Aussteuer. Liebes, ein echter Wehrgeiz, fackelte nicht lange und nahm Trine, so wie sie war, zu sich nach Sunte mit nur einer Aussteuertruhe voll Kleider. In der dritten Nacht nach der Hochzeit soll Trine Liebes Bett unbequem geworden sein. Sie habe ein Pelzmäntelchen auf die Aussteuertruhe gelegt und darauf geschlafen. Das Bett habe sie für dahin verschmäht. Auf der Truhe empfing sie ihren Mann. Auf der Truhe brachte sie Noas, August und Antoms zur Welt. Auf der Truhe starb sie im Sterben, ihren eigenen Namen ausrufend. Trine, Trine, Trine. Vielleicht tat sie das, um den Namen zu hören, den die anderen schon lange vergessen hatten, da sie von allen nur Bratjeriene, die Frau Holzsortiererin, genannt wurde. Anfangs lernte auch Noas Veagals das Fach der Holzsortierung. Als er 20 Jahre alt war, schickte ihn sein Vater einmal in einer dringenden Angelegenheit auf dem Landweg nach Reval. Das Geld für den Rückweg wurde ihm sicherheitshalber in die Hose eingenäht. In Reval erledigte er alles bestens. Ein billiges Nachtquartier fand sich bei der hübschen Witwe eines Seemanns. Bis Mitternacht etwa behielt Noas seine Hose an, dann wurde ihm zu warm. Plötzlich rief die Witwe mit unheilvoller Stimme aus: »Schnell weg jetzt, mein Freund, ich glaube, mein Alter kommt zurück.« Noas fand sich auf der Straße wieder und ein bärtiger Rohling warf ihm durchs Fenster die Hose hinterher, wobei er natürlich sein Schmerzensgeld einbehielt. Noas wanderte am Hafen entlang, wischte sich die Tränen weg und dachte: »Ich kann nicht mehr nach Hause, ich kann den Leuten nicht mehr unter die Augen treten, ich gehe ins Wasser.« Schließlich erklärte sich ein estnischer Kapitän bereit, ihn als Pumper auf sein Schiff zu nehmen. In den Hafen von Sünte würde er nicht einfahren, er käme jedoch nahe genug vorbei, dass ein kräftiger junger Mann, wie Noas es war, in 5 Minuten ans Ufer schwimmen könne. Dieses Ereignis genügte, um Noas für die Seefahrt zu entflammen. Er fuhr nicht nur an Sünte vorbei bis nach Riga mit, er nahm auf dem Rückweg auch noch einen Umweg über Dagö in Kauf und gelangte dann über Pernau nach Hause.
Vielen Dank, Nicole Nau. Also bei der Witwe, die keine richtige Witwe war, offenbar wurde ihm die Hose zu warm, weswegen sie den auszog. Das ist eine schöne Passage und auch eine Stelle, finde ich, in der diese anekdotische Kürze und auch die Ironie des Autors Sigmund Skujins deutlich wird. Und auch der Rhythmus dieser langen Sätze. Ich schätze, das war eine Schwierigkeit der Übersetzung.
Ja, nun haben wir im Deutschen zum Glück ja auch lange Sätze. Das kennen wir ja von Thomas Mann und anderen. Aber es stimmt schon, es ist eine Herausforderung, weil die langen Sätze im Lettischen oft eine andere Reihenfolge haben. Also muss man erst mal alle Teile übersetzen und sie dann anders wieder zusammensetzen. Das kennen sicher alle Übersetzerinnen und Übersetzer.
Aber ja, und dann habe ich überlegt, was kann ich Sie jetzt noch fragen? Ich kenne das Lettische nicht. Und wenn ich jetzt merken würde, was an Ihrem Text so schwierig ist, dann wäre Sie nicht nominiert worden.
Genau.
Jetzt müssen Sie mir ein bisschen helfen und sagen einfach, was waren Probleme bei der Übertragung, die man vielleicht immer oder speziell bei dem Text hat, aus dem Lettischen?
Ja, ein Problem, was man immer hat, sind Namen. Ja, im Lettischen gibt es die Tradition bis heute, dass alle Namen lettisiert werden. Ja. Und wir haben nun im Deutschen die Übersetzungstradition, dass wir Namen so benutzen, wie sie im Original vorkommen. Und nur hatten also im 19. und frühen 20. Jahrhundert viele Letten auch so deutsche Namen. Ja. Aber der heißt jetzt eben August und nicht August. Und Leontie und Elisabette und nicht Elisabeth, das ist dann auch mal so ein bisschen ausloten. Ich habe dann am Anfang manchmal gedacht, ach, ich mache sie irgendwie deutsch, die Namen, aber dann habe ich sie doch im Lettischen gelassen und so. Und richtig schwierig wurde es, als einer der vielen Helden des Buches nach Südamerika ging und dort ganz viele spanische Namen vorkamen, die aber in lettischer Form waren. Und dann musste man immer recherchieren, gab es diese Person wirklich? Dann kam der richtige spanische Name oder hat er sich den Namen ausgedacht, dann hatten wir und so. Mhm. Und ja, damit vielleicht auch zusammenhängen, was das Buch auch faszinierend macht, ist sein Detailreichtum. Der Autor war auch einer, der sich für alles Mögliche interessiert hat, eine ganz große Neugier hatte und alle möglichen Fakten gesammelt hat. Und davon sind sehr viele in diesem Buch. Und es liest sich zwar wie eine Legende, aber ganz vieles, das stimmt einfach. Also es sind einfach kleine historische Fakten, die er so eingebaut hat. Also auch historische Persönlichkeiten. Und beim Übersetzen hatte ich dann manchmal das Gefühl, ich muss schon wissen, ob das jetzt ein Fakt ist oder ob das die Fantasie des Autors ist, obwohl es vielleicht gar nicht so wichtig ist.
Das wirkt dann alles sehr verbirgt. Also man kann nicht unterscheiden, ob das nun tatsächlich dokumentarisch oder fiktiv ist. Und das ist ein großer Reiz. Auch diese Kleinteiligkeit, also diese Vielzahl von Situationen, die dann manchmal tragisch ausgehen, oft komisch ausgehen oder eine komische Seite haben, tragikomisch sind. Ich danke Ihnen für das Gespräch über den Roman Das Bett mit dem goldenen Bein von Sigmund Skujins, erschienen im Mare Verlag. Vielen Dank.
Danke.
Die nächste Kandidatin ist Antje Ravik-Strubel, die leider nicht hierher in das Literarische Kolloquium Berlin kommen konnte. Aber Dorothea Westphal hat sich vorher mit ihr unterhalten und das Gespräch aufgezeichnet.
Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ist auch die Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Ravik-Strubel. Herzlich willkommen im Studio von Deutschlandfunk. Kultur. Sie ist eine preisgekrönte Schriftstellerin. Für ihren Roman Blaue Frau wurde sie 2021 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Und sie übersetzt aus dem Englischen beispielsweise Werke von Autorinnen wie Joan Didion oder Virginia Woolf, aber auch aus dem Schwedischen. Und um eine solche Übersetzung handelt es sich bei dem Roman Wer hat Bambi getötet von Monika Fagerholm, der im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen ist. Die Autorin lebt in Finnland, sie schreibt aber auf Schwedisch. Sie gehört zur Minderheit der Finnlandschweden. Für Wer hat Bambi getötet wurde sie 2020 mit dem Nordischen Preis der Schwedischen Akademie ausgezeichnet. Und das ist der wichtigste Literaturpreis im skandinavischen Raum. Frau Antje Ravik-Strubbel, wie erklären Sie sich, dass die Autorin hier, obwohl es für diesen Roman auch natürlich einige Rezensionen und einige Aufmerksamkeit gab, aber warum sie doch hier noch eher unbekannt ist?
Ja, ehrlich gesagt kann ich mir das nicht erklären. Also manchmal gibt's ja so Geschichten, die irgendwie unglücklich laufen. Ich glaube, sie hatte einfach ein bisschen Pech, was ihre deutsche Verlagsgeschichte anbelangt.
Der Roman führt uns in ein wohlhabendes Viertel, ein Villenviertel, einem Vorort von Helsinki. Hier hat ein grausames Verbrechen stattgefunden, die Vergewaltigung einer jungen Frau durch vier junge Männer. Die Täter aber sind von Anfang an bekannt. Es geht also nicht um Aufklärung. Worum geht es dann?
Im Grunde weiß man auf der dritten Seite, was passiert ist. Also die Information wird geliefert und man weiß, okay, Gusten, die Hauptfigur dieses Buches, war auch beteiligt. Es geht eigentlich um eine große angelegte Gesellschaftskritik, würde ich sagen. Also es ist einerseits die Geschichte zerbrechender Freundschaften. Also die beiden Jungs, Gusten und Nathan, zwei der Täter, sind von Kindheit an befreundet, genauso wie deren Mütter befreundet sind. Und diese beiden Freundschaften stehen im Fokus. Und es geht aber eben darüber hinaus auch um die gesamte Gesellschaft. Es geht um Klassenfragen. Die eine Mutter ist aus wohlhabenden Verhältnissen, die andere Mutter kommt aus einem Waisenheim, eigentlich einem Kinderheim, und ist eher arm aufgewachsen. Und es geht um diese gesättigte Villenviertel-Vorortsgesellschaft und wie die im Grunde auch mit einem so schrecklichen Verbrechen umgeht.
Ich hatte auch den Eindruck, dass dieser Roman möglicherweise eine Antwort auf die Frage sucht, wie überlebt man mit dem Wissen um das Böse? Kann man das so sagen?
Ja, finde ich schon, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und auch, wie gehen verschiedene Charaktere damit um und wie gehen wir als Gemeinschaft im Grunde damit um? Und das, was Fagerholm hier zeigt, ist ja auch, wie schnell die Sache wieder unter den Teppich gekehrt wird.
Was hat es mit dem Titel auf sich? Wer hat Bambi getötet?
Ich kenne mich in der Musikgeschichte nicht so aus, aber es ist wohl ein Zitat aus einem Song der Sex Pistols. Und das Tolle an Fagerholm ist ja auch, wie sie im Grunde alle Aspekte des Gesellschaftlichen hier einbezieht. Also es gibt viele Anspielungen, es wird alles einbezogen. Es gibt ja auch eine Geschichte, wie ein anderer Klassenkamerad von den beiden einen Film darüber drehen will, was passiert ist. Es sind sozusagen verschiedene Aspekte, die sie ganz spielerisch und leicht und wie nebenbei mit einbezieht in diese Frage, wie geht man mit so einer Tat um?
Das Verbrechen selbst wird kaum geschildert. Mir ging es so, dass sich so eine fast unerträgliche Spannung aufbaut. Wann und wie wird sie es tun, die Autorin? Wie ging es Ihnen? Haben Sie das auch so empfunden?
Also für mich kam gar nicht so sehr von der Frage, wie ist jetzt diese Tat konkret abgelaufen, sondern eigentlich erzeugt die Art des Schreibens, also die Sprache selber, so einen wahnsinnigen Sog und schafft eine Spannung auch durch Fagerholms Technik, wie sie Informationen verteilt im gesamten Buch. Also man erfährt im Grunde immer wieder Neues über die einzelnen Charaktere. Was sie auch total großartig macht, ist, wie sie zu bestimmten Szenen zurückkehrt. Also sie erzählt eine Szene und man denkt, die hat sie jetzt erzählt. Und dann 10 Seiten weiter greift sie diese Szene wieder auf und erzählt einen neuen Aspekt, den man vorher noch nicht gesehen hat.
Es ist nicht nur Gustens Perspektive, aus der erzählt wird. Es sind noch andere Figuren. Sie haben schon erwähnt, die Mütter der beiden ehemaligen Freunde, Gusten und Nathan. Die eine Sängerin, die andere CEO und Galionsfigur eines neoliberalen Think Tanks namens Goldfontäne. Sie ist die Mutter von Nathan, dem Haupttäter. Und sie wird an einer Stelle im Roman von Reportern mit diesem Verbrechen ihres Sohnes konfrontiert. Und da weiß sie noch gar nichts davon. Und ich möchte Sie bitten, diese Stelle für uns zu lesen.
Gang? Mein Sohn gehört keiner Gang an. Anneliese Heggert, aufgenommen in einem dieser Momente draußen vor der Goldfontäne, mitten in der Stadt, während es schneite. Primetime Public Television. Und das ist unvergesslich. Wurde zu einer legendären Aufnahme, die unzählige Male abgespielt wird und jahrelang im Netz bleibt. Nathan? Wie ihr Gesicht zusammenfällt, während sie ganz allein dort steht und sich umschaut nach einem Halt oder nach etwas, das den Wahnsinn dieser Behauptung bestätigen könnte. Nathan? Während die Schneeflocken weich um sie herum fallen, still, gleichgültig. Und ihr nackter, auf einmal flehentlicher Blick im Live-TV und danach auf allen anderen Bildschirmen. Anneliese Heggert, neu ernannte CEO des einflussreichen neoliberalen Thinktanks Goldfontäne, mit schwarzer, hoher Pelzmütze in Tütenform. Sie ist teuer, wie alles, was sie trägt. Aber nicht so, dass es gleich ins Auge springt. Eine dezente, aber sichtbar kostspielige Eleganz umgibt sie, was Anstoß erregt. Auch das. Verschwinden Sie! Im nächsten Moment scheint sie aufzuwachen und ihr Gesicht verzieht sich zu einer abscheulichen Grimasse und eine Hand schnellt hoch, als wolle sie das Film verhindern. Durch die heftige Bewegung verrutscht die Mütze und fällt vom Kopf, als sie sich mit fuchtelnden Armen der Kamera nähert. Hetzer! Kommunistenpresse! Ja, so spricht sie das aus. Kommunisten. Was die Sache nicht besser macht. Aber schließlich ist sie auch als hartnäckige Gegnerin der öffentlich-rechtlichen Medien bekannt. Der Film bricht ab, das Bild wird für einige Sekunden schwarz und dann sieht man nur die Aufnahme einer schwarzen, tütenförmigen Mütze, die auf einer Treppe gelandet ist, die zu einem Kellereingang führt, auf dessen Tür in schwarzen, schlichten Buchstaben Goldfontäne steht. Scheiß Nerzmörderin, kann man, wenn man die Seite hinabscrollt, in den Kommentaren lesen. Kapitalistenhure.
Wer hat Bambi getötet? Von Monika Fagerholm. Diesen Roman hat Antje Ravik-Strubel aus dem Schwedischen übersetzt. Vielen Dank, dass Sie diese Stelle für uns gewählt haben. Warum gerade diese Stelle?
Diese Anneliese Heggert, Nathans Mutter, ist ja im Grunde auch ein Opfer und sie zeichnet im Grunde ihre Geschichte nach. Nicht nur Anneliese Heggert kommt aus diesem Kinderheim, sondern auch das eigentliche Opfer Sascha Anker, die aber überhaupt nicht vorkommt im Großen und Ganzen. Also sie ist vor allem die Schweigende, die Nicht-Existente in Anführungszeichen. Und diese Mutter ist eben das andere Opfer. Also sie wird quasi geopfert, damit das Villenviertel sich beruhigen kann und im Grunde weiterleben kann. Und das ist ja das Schräge daran. Also, dass es nicht die Jungs sind, die bestraft werden, sondern dass es eigentlich die Frauen sind, eigentlich die Mütter, also vor allem eben die Mutter des Haupttäters, die bestraft wird. Mhm. Sie verliert alles, ihr Mann geht weg, sie stirbt an Krebs, ihr Ruf ist sowieso schon ruiniert, sie verliert im Grunde alle Jobs und so weiter. Und dieses Augenmerk finde ich sehr ungewöhnlich. Also auch die Frage, was passiert eigentlich mit der Familie solcher Täter?
Es ist ein hartes Buch, aber nie voyeuristisch, fand ich. Wie blickt die Erzählerin auf ihre Figuren?
Es gibt ja einen großen Witz in diesem Erzählen. Also eine große Komik hat man vielleicht jetzt schon ein bisschen gemerkt. Sie kommentiert immer mal was in Klammern, genau. Ein ironischer Blick. Es gibt aber auch einen ganz zärtlichen Blick eigentlich, einen mitempfindenden Blick, also vor allem, wenn es um Gusten geht. Es ist so, als ob sie immer wieder durch eine andere Brille ein bisschen ihre Figuren anguckt. Und das wechselt eben auch in einem Satz und das ist schon ziemlich kunstfertig gemacht.
Was ist eigentlich die Besonderheit beim Übersetzen aus dem Schwedischen? Also verglichen jetzt mit der Übersetzung aus dem Englischen, was Sie ja auch machen.
Für mich ist das Schwedische noch unvertrauter. Also ich übersetze schon länger aus dem Englischen, aber das ist mein drittes Buch aus dem Schwedischen erst gewesen. Das ist sowieso noch mal ein bisschen noch frischer für mich. Also, aber besonders interessant ist natürlich auch, dass das finnische Schwedisch ist, was sich noch mal leicht unterscheidet wiederum vom schwedischen Schwedisch.
Das Buch hat ja auch einen ganz besonderen Sound oder Ton. Wie würden Sie den beschreiben?
Also es hat eine große Rhythmik, es hat eine große Musikalität, dadurch, dass sie Sätze manchmal nicht beendet, einfach so im Raum stehen lässt oder ineinander fliegt, kriegt das so einen Fluss. Das hat eine Bissigkeit, es hat was sehr Musikalisches.
Ich danke Ihnen herzlich, Frau Ravik-Strubel. Wer hat Bambi getötet? Von Monika Fagerholm. Aus dem Schwedischen übersetzt hat ihn die Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel und sie wurde dafür für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ja, danke. Gern.
Mein Glückwunsch, Katharina Triebner-Kabalt.
Dankeschön.
Für die Nominierung. Sie haben übersetzt einen Roman von Max Lobe, einem Kameruner, der in Genf lebt. Eigentlich sind Sie so ein Fall wie Nicole Nau, die auch mit ihrem zweiten Buch nominiert worden ist. Und Sie haben auch das zweite Buch, den zweiten Roman jedenfalls vorgelegt,
ja,
und sind gleich nominiert worden. Das erste war auch von Max Lobe,
ja,
Dreiweise aus dem Bantuland. Ja. Das ist auch so lustig, wie der Titel klingt. Vertraulichkeiten heißt der Roman und da fährt ein junger, in der Schweiz lebender Kameruner, also offenbar teilweise autofiktional, denn Max Lobe lebt ja auch in der Schweiz, der Autor, nach Kamerun, um etwas über den Unabhängigkeitskrieg, den Freiheitskampf zu erfahren gegen die Kolonialherren, und zwar in den 50er Jahren damals. Der junge Kameruner will auch alles aus erster Hand erfahren, also nicht aus Büchern und nicht aus Büchern von Weißen oder nicht aus Büchern aus Europa, also eine Recherchereise. Und dann findet er mit einem Bekannten, eine ältere Zeitzeugin, das ist Maliga, die erzählt ihm dann von diesem Freiheitskampf und auch von der Ermordung des Anführers Niobe. Das liest sich gut, auch ohne Vorkenntnisse über die Kolonialgeschichte, die ich nicht habe. Also immerhin gab es ja eine deutsche Kolonialherrschaft ab 1919, eine französische und britische im Auftrag des Völkerbunds damals. War denn das Original für Sie auch so mühelos zu lesen wie für mich die Übersetzung? Oder habe ich einfach Glück gehabt, dass Sie recherchiert und gut übersetzt haben?
Also ich würde sagen, im Original findet man eine Sprache, die sehr eigen ist. Es ist eine Kunstsprache, die Max Lobe geschaffen hat, um eben auch die Identität der Person zu unterstreichen, die Identität von Maliga. Denn das Gespräch, das die beiden miteinander geführt haben, hat nicht auf Französisch stattgefunden, sondern auf Bassa. Und man merkt es auch, es gibt ja immer wieder Worte auf Bassa im Text.
Vouye.
Zum Beispiel Vouye, Ekie, die sich durch den Text ziehen, die dazu beitragen, auch diese fast allgegenwärtige Erzählerin Maliga zu charakterisieren. Und ja, es ist eine sehr spezielle Kunstsprache gewesen und die Herausforderung der Übersetzung war eigentlich, diese Kunstsprache ins Deutsche zu übersetzen und es so zu machen, dass sie sich dann trotzdem relativ leicht liest, weil also man muss eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen treffen, was behält man, was lässt man weg, was formt man um, was kann man dem deutschen Leser denn tatsächlich zumuten, damit er weiterliest und wie kommt man da voran, um einen Text zu schaffen, der am Schluss flüssig klingt und trotzdem seine Eigenheit noch behält.
Das können wir uns ja gleich mal anhören, ja, wenn Sie es vorlesen. Gerne. Wir haben eine Passage ausgewählt, in der die Zeitzeugin, die schon älter ist, aber sehr agil, Maliga, über diesen Freiheitskämpfer Niobe spricht. Und wissen muss man eigentlich nur, dass Matongo der von Maliga beliebte und eifrig getrunkene Palmenwein ist.
Weißt du, mein Sohn, hier bei uns will man immer noch nicht sehr über Niobe sprechen. Wenn du Fragen zu Niobe stellst und dazu, was wirklich mit ihm geschah, werden dir alle, die es erlebt haben, nur antworten, dass es Vorkommnisse gab. Die Vorkommnisse. Niemals wird irgendjemand dir genau sagen, um welche Vorkommnisse es sich handelte. Vouye. Man wird dir nur sagen, dass es zu viele Tote gab. Dass die Erinnerungen so schwer wiegen wie der Felsen von Goklituba. Dass man nicht einfach so daran rütteln und all den Staub aufwirbeln will, der sich darunter verbirgt. Unser Präsidentenpapa sagte sogar im Fernsehen, und ich schwöre dir, dass ich ihn dabei mit eigenen Augen sah, als ich noch meinen Fernsehapparat hatte, dass wir einen Schlussstrich ziehen müssen. Er sagte, es gäbe Zeiten, in denen man sich mit Steinen bewerfe und Zeiten, in denen man sich in den Armen läge. Er sagte, dass nun die Zeit gekommen sei, sich in den Armen zu liegen und schnell, schnell diese Geschichten da von Niobe zu vergessen. Sie zu vergessen, weil sie uns nicht voranbringen würden in unserer heutigen Welt. Da wir nichts vergessen und auch nicht alles einfach so vergeben können, sorgen Sie dafür, dass alles aus unserem Gedächtnis gelöscht wird. Unsere Erinnerungen, unsere Geschichte. Sie wissen, dass es nicht einfach für uns ist, da drinnen in unseren Herzen alles wieder zu erwecken und darüber zu sprechen. Sie wollen nichts an unsere Kinder weitergeben in ihren Schulen da. Genauso erreicht man es, so zu tun, als ob nichts geschehen sei, als ob alles gut sei und wir alle die besten Freunde der Welt seien. Und ich fürchte um dich, um euch, meine Kinder. Ich fürchte, dass ihr das Gleiche noch einmal erlebt. Jetzt kommt noch ein kleiner Teil, das ist der Schluss des gleichen Kapitels. Ach, ich vergaß. Das Haus, an dem wir gerade vorbeikamen, das ist das Haus, in dem Niobe aufwuchs. Ja, ja, das, wo wir die jungen Männer gegrüßt haben, die mit der Axt Holz hackten. Was? Warum schaust du mich so an, als hätte ich etwas Schlechtes getan? Ach, ja, ich verstehe. Du wolltest Fotos machen, nicht wahr, mein Sohn? Wirklich, ihr, die Leute, die von den Weißen kommen, ihr bringt mich zum Lachen. Ihr liebt es so sehr, Fotos zu machen. Habt ihr Angst, Dinge zu vergessen? Hat euer Kopf da ein Speicherproblem? Warum holt ihr immer eure Apparate vor den Dorfbewohnern raus? Ihr kommt hierher, um uns zu verspotten mit euren komischen Geräten da. Was du wissen musst, ist, dass es in diesem Dorf hier immer besser ist, ein bisschen diskret zu sein, wenn man fremd ist. Insbesondere, wenn man weiß, dass man da ist, um im Detail oder entfernt all das zu behandeln, was mit dem Leben von Umniobe zu tun hat. Die Leute halten dich schnell für einen Spitzel unseres Präsidentenpapas oder für einen Spitzel der Weißen von euch dort. Deshalb misstrauen dir die Leute hier sofort. Doch ich möchte mit niemandem hier Probleme haben. Oh, verstehst du jetzt, warum ich vor diesem Haus da nicht stehen geblieben bin? Ganz genau. Gehen wir unseren Weg also weiter. Ich hoffe, du hältst unseren Matango gut fest.
Vielen Dank. Sie merken, da deuten sich noch andere Probleme an. Also nicht nur die Probleme der historischen Ebene, der Freiheitskampf in den 50er Jahren und die Gegenwart heute mit dem Präsidenten Papa, sondern natürlich auch die Vorbehalte gegenüber der Diaspora von Kamerunern, die da aus Europa kommen und die da europäisiert sind auf der einen Seite, wie natürlich auch die Fremdheit von dem jungen Reisenden, der dann diese Kameruner Gegenwart auch ebenfalls sehr fremd ansieht und durch die Gegend geht. Denn der kommt in einer zweiten Ebene, die Sie jetzt nicht vorgelesen haben, auch vor. Der läuft durch das heiße Kamerun, macht seine Beobachtungen eher skizzenhaft, eher abgehackt. Also wir haben plötzlich vier Ebenen. Und ich könnte mir denken, dass auch diese beiden Ebenen, diese unterschiedlichen Ebenen vielleicht, na immerhin jeweils wieder so ein anderes Temperament von Ihnen verlangt haben.
Auf jeden Fall, ja, es ist eine völlig unterschiedliche Sprache, je nachdem, wer eben gesprochen hat. Also es ist kapitelweise unterteilt. Entweder es ist eben Max Lobe als Max Lobe, der spricht, oder aber es ist Mama Liga, von der ich gerade vorgelesen habe. Und sie hat natürlich eine völlig andere Sprache. Sie ist 80 Jahre alt oder fast 80, was sehr, sehr alt ist in Kamerun. Und sie erzählt aus einer völlig anderen Zeit, aus den 50er Jahren. Und sie wird ihre Familiengeschichte dann im Laufe des Romans erzählen. Und gleichzeitig wird sie durch ihre Sprache sehr viel zum Ausdruck bringen über die Mentalität des Landes. Und parallel dazu gibt es dann die Kapitel, in denen Max spricht, wo er seine Beobachtungen teilt, seine gegenwärtigen Beobachtungen, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstanden ist, die auch natürlich ja in gewisser Weise das Gegenteil sind von dem, was Mama Liga erzählt.
Ja, sie hat auch einen ganz eigenen Tonfall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ihnen zuweilen auch Freude bereitet hat. Also sie spricht ja zum Beispiel sehr eigen von den Langer Bleistift-Intellektuellen oder sie doppelt Begriffe immer. Also während wir jetzt vielleicht hier heute Abend über Literatur sprechen, das kennen wir, spricht Mama Liga von echten Läusen, die wirklich sehr echt sein müssen wahrscheinlich, oder feinem Französisch. War das im Original auch so? Oder?
Ja. Aha. Ja, das war im Original auch so. Das war auch in dem ersten Buch von Max Lobe schon so. Das ist auch einfach eine charakteristische Eigenart der Sprache, die dort gesprochen wird. Und ja, das dient einfach dazu, eben zu unterstreichen, es waren nicht nur echte Läuse, sondern echte Läuse. Und ja, deswegen war es mir das auch ganz wichtig, das wirklich so zu übertragen und das so wiederzugeben. Die Idee ist ja auch immer, dass der deutschsprachige Leser das gleiche Leseerlebnis bekommt wie der französischsprachige.
Im Roman kommt auch das heute inkriminierte Wort Neger und Negerin vor, durchweg abwertend, oft von schwarzen Kollaborateuren der Kolonialmacht benutzt, und zwar gegenüber den aufbegehrenden Nachbarn oder Freunden oder Verwandten sogar. Aber das Wort ist im Roman durchgestrichen. Das ist eine typografische Eigenart. Ja. Warum haben Sie das gemacht?
Also das war eine Entscheidung, die gemeinsam mit dem Autor und dem Verlag getroffen wurde. Es geht darum, dieses Wort zu denormalisieren. Es geht darum zu zeigen, dass der Gebrauch eben nicht normal ist. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, den Text so zu übertragen, wie der Autor ihn geschrieben hat. Also Ziel der Übersetzung ist es ja ganz und gar nicht, den Autor zu zensieren, den Text zu zensieren oder etwas zu schreiben, was im Original nicht drinsteht. Ja, und diese Entscheidung wurde eben getroffen, damit das alles zum Ausdruck kommt, durch das Durchgestrichene.
Hat das Original auch den Strich?
Nein, aber in der französischen Sprache wird es auch anders benutzt. Hat es auch ein, wie soll ich sagen, es ist nicht der gleiche Gebrauch.
Ja, man sozusagen kommt weg von der heute üblichen Formel des N-Wortes, sagt aber gleichzeitig, das ist eine negative Ausdrucksweise und die wollen wir, weil sie historisch richtig ist, was sie damals so benutzt wurde, stehen lassen, aber eben markieren als abwertend und nicht zu gebrauchen.
Ja, genau.
Wir können mit einem wunderbaren Sprichwort von Mama Liga enden. Es ist ein Pechtag, wenn selbst eine reife Banane dir einen Zahn rauben kann. Vielen Dank, Katharina Triebner-Kabalt. Sie haben übersetzt den Roman Vertraulichkeiten von Max Lobe, erschienen bei Arkona. Und nun übernimmt wieder Dorothea Westphal und sie spricht mit Johanna Schwering.
Die Cousinen von Aurora Venturini. Und Johanna Schwering hat es aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Für dieses Buch hat die Autorin Aurora Venturini 2007 den wichtigsten Literaturpreis in Argentinien bekommen. Das war ihr Durchbruch, aber da war sie bereits 85. Sie hatte schon diverse Bücher vorher geschrieben und auch einige Preise bekommen und ist 2015 verstorben. Mit Die Cousinen ist sie nun endlich auch auf Deutsch zu entdecken. Es ist eine sehr ungewöhnliche, originelle, aber auch ganz schön harte Coming-of-Age-Geschichte. Johanna Schwering hat Lateinamerikanistik und Komparatistik studiert und lebt als freie Lektorin und Übersetzerin in Berlin. Wann haben Sie das erste Mal von dieser Autorin gehört?
Tatsächlich, genauso wie Nicole Nau das vorhin erzählt hat, ich habe ein Gutachten geschrieben für den Verlag und hatte auch noch nie von dieser Autorin vorher gehört, obwohl ich Lateinamerikanistik studiert habe, wie Sie gerade schon gesagt haben, und sogar auf argentinische Literatur spezialisiert. Und ich habe das angefangen zu lesen und nach ungefähr 20 Seiten angefangen zu denken, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie so gelesen, wie das auch Mariana Enriquez sehr schön in dem Nachwort schreibt.
Ja, diese ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte spielt in Buenos Aires der 1940er Jahre. Und es geht um das Aufwachsen in desolaten, von Missbrauch geprägten Verhältnissen. Wer sind diese Cousinen?
Also eigentlich zwei Schwesternpaare. Juna, das ist die Ich-Erzählerin, die ist am Anfang 12 Jahre alt und am Ende des sehr kurzen, nur 200 Seiten langen Romans 18 oder 19. Sie hat eine jüngere Schwester, Bettina. Und die beiden haben wiederum ein Geschwisterpaar, Cousinen Carina und Petra. Und alle sind, wie Juna das ausdrückt, minder bemittelt. Und irgendetwas fehlt oder irgendwas ist zu viel an ihrem Körper und an ihrem Geist. Und sie wachsen auf in einer Frauenfamilie, kann man eigentlich sagen, weil die Männer sind eigentlich alle entweder inexistent oder inkompetent.
Oder sie missbrauchen die Frauen, das muss man ja auch ganz deutlich sagen.
Genau, das muss man, erfährt man im Laufe des Romans.
Das ist von Lieblosigkeit und Erbarmungslosigkeit geprägt, finde ich, dieses Buch. Ging Ihnen das auch so? Das hat mich richtig erstaunt. Das ist ein hartes Buch.
Mhm. Ja, also interessanterweise gehen da, glaube ich, so die Lesarten sehr auseinander. Für mich ist das vor allem auch ein ganz witziges Buch. Und das, also, weil es stimmt, was Sie sagen, das ist eine ganz harte Geschichte. Da passiert eine schlimme Sache nach der nächsten: ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung, Tod, noch ein Tod und noch der nächste Tod, Mord. Alles dabei auf 200 Seiten. Man blättert sich eigentlich so von Cliffhanger zu Cliffhanger. Aber es ist eben geschrieben in so einer ganz eigenen, sehr souveränen Sprache. Mit ganz viel Witz, sowohl Sprachwitz als auch Situationskomik. Und das ist eigentlich das, was für mich so den größten Reiz dieses Buches ausmacht.
Ja, das Faszinierende ist ja, dass diese Ich-Erzählerin auch als zurückgeblieben gilt. Sie hat nur einen sehr begrenzten Wortschatz, aber sie entkommt der desolaten Situation in ihrer Familie mit zwei Mitteln. Zum einen, indem sie Kunst macht, sie malt, sie ist tatsächlich eine begabte Malerin, und zum anderen durch Lernen. Sie erschließt sich nämlich mittels eines Wörterbuchs einen größeren Wortschatz. Und die Wörter, die sie dann findet in diesem Wörterbuch, die sind im Text auch mit eben da gekennzeichnet. Mussten Sie da teilweise auch nachschlagen, was das denke ich mir, ne? Was das für Wörter sind?
Ja, ich habe tatsächlich auch viele Wörter benutzt in der Übersetzung, die eigentlich nicht in meinen aktiven Wortschatz gehören. Und was ich gleich vorlese, da verhaspel ich mich auch immer noch.
Was muss man eigentlich beachten beim Übertragen des argentinischen Spanisch? Was ist anders? Sie haben ja vorher Lyrik übersetzt aus dem mexikanischen Spanisch. Mhm. Was ist hier anders eventuell?
Also ganz pauschal kann man sagen, dass in bestimmten Dingen das Spanisch, das in ganz Lateinamerika gesprochen wird, sich unterscheidet von dem Spanisch, das in Spanien gesprochen und geschrieben wird. Und dann ist ja Lateinamerika einfach ein riesiger Kontinent und die Unterschiede auf der Wortebene und Begriffsebene und auch in der Syntax gar nicht so doll unterscheiden sich einfach ähnlich wie eben auch im Nord-Süd-Gefälle auf Deutsch, aber über einen viel größeren geografischen Raum und deswegen auch mit größeren lexikalischen Unterschieden.
Das ist ja auch der erste größere Prosatext, den Sie übersetzt haben und ja gleich nominiert wurde. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Diese Ich-Erzählerin, June, hat auch eine überbordene Fantasie. Können Sie uns eine Stelle vorlesen aus dem Buch?
Also die Cousine Carina ist gerade verstorben und wir befinden uns auf ihrer Beerdigung. Es gab einen Streit zwischen Tante Nene und dem Professor. Das ist der Kunstlehrer von June, der Erzählerin. Und Juna hat bei ihrer Schwester seit einiger Zeit ein Schwänzchen entdeckt, das sie ihr Seelenschwänzchen nennt, weil sie denkt, das ist die Seele ihrer Schwester. Ich beneidete den Frieden, den Carina jetzt genießen musste, und zeichnete auf einen Karton eine Pietà und versuchte mich dabei an die von Michelangelo zu erinnern, die der Professor uns an der Kunsthochschule gezeigt und so ergreifend analysiert hatte, dass ich mich entschuldigen und den Raum verlassen musste, weil meine Brust vor lauter Rührung schnurrte wie ein Schmusekater. Und ich blieb vor der Tür, bis ich meine Brust wieder zurechtrückte, denn ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber der Trost der Tränen war mir verwehrt. Und ich trug in der Brust einen flüssigen See, den der Arzt als chronische Erkältung diagnostiziert hatte. Aber als ich das Mama erzählte, befand sie die Diagnose für Unsinn und meinte, ich rede dummes Zeug, nur um auf mich aufmerksam zu machen, weil ich so eingebildet wäre. Und ihre harten Worte verletzten meine Gefühle, als würde ich mit einem in ein Katapult gespannten Wurfgeschoss bedroht. Und diese Wörter habe ich aus dem Wörterbuch. Aber jetzt bin ich erschöpft und empfinde Kephalalgie, noch ein Wort, das ich im Wörterbuch gefunden habe, auf der Suche nach Kopfschmerzen. Kannte ich nicht das Wort. Ich wollte nach Hause und der Professor rief denselben Wagen wie immer und Mama meinte, wir hätten uns ein erholsames Nickerchen verdient und so fuhren wir nach Hause. Nur Petra blieb zurück, die gewissermaßen entschieden hatte, den Platz zu besetzen, den Carina hinterlassen hatte, im traurigen Heim von Tante Ingrazia und Danielito. Ich sagte ihr, das wäre ihre Pflicht, weil sie ja genauso Tochter der beiden war wie Carina und weil ich noch eine Schwester hatte, Bettina. Aber sie sagte, dass ich bloß eine halbe Schwester hätte. Und das durch den Schlagabtausch zwischen Tante Nene und dem Professor erhitzte Ambiente brauchte jetzt dringend Abkühlung. Und auch wenn Mama weitere Beileidsbekundungen aussprach, verließen wir alle das Haus mit eingezogenem Schwanz, außer Bettina, die ein immer längeres Seelenschwänzchen manifestierte. Noch ein Wort aus dem Wörterbuch. Und mein Wortschatz, der jeden Tag ein bisschen wuchs, würde wohl nie geschliffen sein, denn das gesprochene Wort wurde dümmlich, sobald es aus meinem Mund stolperte. Tante Nene ging zu Fuß und obwohl sie öfter zum Wagen rüberschaute, luden wir sie nicht zur Mitfahrt ein. Sie murmelte etwas mit ihrem zahnlosen Maul und ich wiederhole, dass ich ihre Zähne ins Klo geworfen hatte, unter Umständen, die ich nicht wiederhole, um nicht diejenigen zu ermüden, die Gelegenheit haben, dies hier zu lesen. Und ich meine die, die Zeit zum Lesen und dazu noch Geduld haben, denn ich höre mir ja selbst zu. Und wenn das geschriebene Wort genauso ermüdend einfältig ist wie das innerlich Gesprochene, wird mich jeder, der dieser absurden Melopö bis zum Ende lauscht, verfluchen für die Zeit, die er mit mir verschwendet hat, ohne leugnen zu können, dass er mich nicht hat beiseite legen können, weil er zwischen meinen dämlichen Bitterkeiten über Liebe und Tod viele wiedererkannt hat, die er selbst erlebt hat, oder sie, falls es eine Dame ist.
Das war eine Passage aus Die Cousinen von Aurora Venturini, übersetzt von Johanna Schwering. Und Sie haben recht, es ist wirklich auch ein sehr komischer Text. Und was wir bei diesem Monolog der Erzählerin nicht hören können, das, was man tatsächlich nur sehen kann beim Lesen, der Redefluss ist zwar von Kommata unterbrochen, aber es sind nicht so viele, wie eigentlich nötig wären. Und das erzählt die Erzählerin, oder sie erklärt es vielmehr, sie sagt, zu viele Satzzeichen überfordern sie und bereiten ihr Kopfschmerzen. Also, was macht sie? Sie lässt viele Kommata weg. Wie haben Sie jetzt das für die Übersetzung gelöst? Also ich frage deshalb, weil die Zeichensetzung im Spanischen vermutlich anders ist.
Also das war die allergrößte Herausforderung in der Übersetzung, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe und auch sehr viel probiert habe und auch verschiedene Leute habe lesen lassen. Und ich musste das irgendwie übernehmen, weil es ja im Text explizit und mehrfach besprochen wird. Ich kann keine Kommata setzen, ich kann, oh, jetzt mache ich mal einen Punkt, jetzt muss ich mich ausruhen. Und das Spanische braucht viel weniger Kommata als das Deutsche und ist auch viel flexibler in der Kommagestaltung. Den spanischen Text, das fällt schon auch auf im Spanischen, dass er sehr wenig Kommata benutzt, aber man kann den trotzdem einfach so weglesen. Und im Deutschen ist es ja nun schon so, dass sofort jedem, der dieses Buch aufschlägt, auffällt, Zeichensetzung. Das ist irgendwie komisch hier.
Irgendwie auch ein riskanter Text.
Ja, es dauert auch ein bisschen, bis dann die Erzählerin erklärt, warum sie das so macht. Also so gesehen auch übersetzerisch tatsächlich ein bisschen riskant. Also ja, da musste man einfach eine Entscheidung treffen und hoffen, dass die Lesenden mitgehen.
Die Cousinen von Aurora Venturini, übersetzt von Johanna Schwering, und erschienen ist das Buch bei DTV. Ja, das war das fünfte und letzte der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Bücher in der Kategorie Übersetzung. Vielen Dank, Johanna Schwering. Und am Donnerstag, den 27. April, wird auf der Leipziger Buchmesse dann bekannt gegeben, wer diesen Preis bekommt.
Sie haben sie jedenfalls alle schon mal gehört. Nämlich Brigitte Oleschinski und Osman Yusufi, Nicole Nau, Antje Ravik-Strubel, Katharina Triebner-Kabalt und Johanna Schwering.
Ja, und wir drücken natürlich Ihnen allen die Daumen. Gut ist allemal, dass durch die Nominierung nicht nur diese fünf Bücher, sondern auch und vor allem die so wichtige und eben oft auch sehr schwierige Arbeit der Übersetzung in den Blick gerückt wird.
Und wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Entscheidung der Jury. Und wir sind Dorothea Westphal und Jörg Plath. Schönen Abend.